You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Korax Antifa News. Heute wollen wir einerseits nach Erfurt blicken, wo es in der letzten Woche einen Nazi-Angriff auf das dortige AJZ gegeben hat. Und zum anderen wollen wir uns mit jemandem auseinandersetzen, der zumindest hier in Halle in aller Munde ist. Martin Luther.
Wir blicken nun nach Erfurt. Das autonome Jugendzentrum am Ende der Magdeburger Allee in Erfurt gibt immer wieder Stoff für Diskussionen. Zu laut, zu schmutzig, zu pöbelig sei es dort. Gleichzeitig ist und bleibt es jedoch der Magnet für alternative Subkultur und Punkmusik in Erfurt als Begegnungs- und Kreativzentrum für Menschen jenseits des Hipstertums. Immer wieder wird das AJZ als Zentrum der Punkbewegung Ziel rechter Angriffe. So zum Beispiel vergangenes Jahr am Vatertag. Mehrere Menschen wurden damals auch verletzt. Nun gab es letzte Woche einen weiteren Angriff auf das AJZ. Drei in der Szene bekannte Neonazis stürmten vom 26. zum 27. Juli um 0.30 Uhr den Barbetrieb im Erdgeschoss des autonomen Jugendzentrums. Zu der Zeit waren ca. 10 Leute in der Bar vor Ort. Sie tranken Bier und saßen entspannt zusammen. Es kam daraufhin zu einer Prügelei. 4 Einsatzwagen der Polizei fuhren vor, sowie die BFE, also die Beweisfeststellungseinheit, und die Kriminalpolizei. Das gesamte Areal des autonomen Jugendzentrums wurde durchsucht. Sämtliche Türen wurden mit Rammböcken aufgebrochen. Dass mit dem Sozialarbeiter des autonomen Jugendzentrums auch sämtliche Schlüssel zugegen waren, das schien die Polizei nicht zu interessieren. Was in der Nacht vom 26. auf den 27. Juli vergangene Woche genau passiert ist, darüber sprach Radio Frei mit Frank, einem Gast an dem Abend und Augenzeuge des Angriffs.
Das waren 3 bekannte und vorbestrafte Neonazis. Das waren zumindest einer von den dreien, die Beteiligten, die vor 2 Jahren schon den Überfall aufs AJZ zum Männertag veranstaltet haben.
Wisst ihr den Namen von denen?
Der Hauptschuldige heißt Philipp Ammer. Dann haben wir sie hinausgebeten, mehr oder weniger. Kurze Zeit später kam dann auch schon die Polizei.
Als ihr gesagt habt, dass sie rausgehen sollen, was haben die dann gemacht?
Naja, der Philipp Ammer hat halt in dem Moment dann sofort zum Pfefferspray gegriffen und hat gleich angefangen, eine Ladung ins Gesicht zu verpassen. Dann hat er auch schon die erste Faust im Gesicht gehabt.
Hatten die Freunde dort oder warum sind sie da? Was denkst du, warum sie reingekommen sind ins AJZ, was ja als linkes Zentrum, Kulturzentrum bekannt ist?
Ich schätze mal einfach, um Stress zu machen, zu provozieren, eventuell vielleicht auch auszuleuchten, wie viele Leute unter der Woche da sind etc.
Soweit der Augenzeugenbericht von Frank, einem Gast im AJZ Erfurt, der bei dem Angriff in der Nacht zum vergangenen Donnerstag zugegen war. Das AJZ Erfurt ist ein umstrittener Ort, aber es ist auch ein wichtiger Ort für alternative Kultur und Politik. Der Angriff letzte Woche auf das autonome Jugendzentrum ist, wie wir schon gehört haben, nicht der erste gewesen. Schon letztes Jahr zum Vatertag griffen ca. 10 Neonazis das Zentrum in Erfurt an. Die Angreifer vom letzten Jahr stammten aus der Neonazi-Kameradschaft Kollektiv 56 und der Nazi-Hool-Szene des Fußballvereins Rot-Weiß Erfurt. Diese beiden Übergriffe sind nur 2 von vielen, die in Erfurt in den letzten Jahren geschehen sind. Die Rechtsextremen in Erfurt sind gut vernetzt und haben Kontakte in viele rechte sowie rechtsextreme Gruppen. Das Netzwerk, welches auch über Erfurt hinausgeht, ist groß. Welche Strukturen speziell in Erfurt momentan vorhanden sind und aktiv sind, erzählt uns der Antifa-Sprecher und Linkspolitiker Thorsten Kamit.
Es gibt halt einmal diese autonomen Nationalisten, freie Nationalisten, die sich in Erfurt in diesem auch bundesweit aktiven antikapitalistischen Kollektiv organisieren. Hier ist halt der Erfurter Vertreter das Kollektiv 56. Also dieses Kollektiv 56 ist halt schon eine offene Neonazi-Kameradschaft, die sich halt dieser bundesweiten Organisation, antikapitalistisches Kollektiv, die sich halt selber auch offen als nationale Sozialisten bezeichnen, aktiv ist. Hier gibt es einen Personenkreis, wo man einen harten Kern von so vielleicht ein Dutzend Personen ungefähr in Erfurt mit dazu rechnen muss. Das ist erstmal das eine Spektrum. Mit diesem Spektrum natürlich enger verzahnt ist in Erfurt die Rechte. Die Rechte, also die Partei Die Rechte, spielt in Erfurt eigentlich eine herausragende Rolle, wobei man hier auch wiederum sagen muss, ist das natürlich auch eher auf der Straße. Es gibt ja auch diesen ehemaligen NPD-Stadtrat, der gleichzeitig auch Landesvorsitzender der Partei Die Rechte in Thüringen ist. Das ist der Herr Prochitzko, der eigentlich am Stadtratsleben kaum teilnimmt, also als kommunaler Abgeordneter ist er ja damals noch für die NPD gewählt worden, dann nimmt er aber jetzt kaum am Stadtratsleben teil. Dafür ist er aber natürlich politisch sehr aktiv. Ich habe das mal hier so kurz aufgeführt. So gab es zum Beispiel mit dieser Horst Mahler Abschiebung von Ungarn nach Deutschland, gab es ja bundesweit 4 Solidaritätskundgebungen. Am 28. Mai waren die, also bundesweit 4. Eine davon war natürlich in Erfurt, wo man sagen kann, hier war Die Rechte halt federführend. Dann gab es zum Beispiel am 24.06. einen Aktionstag von der Rechte. Da wurden insgesamt 4 Kundgebungen in unterschiedlichen Stadtgebieten von Erfurt organisiert. Und dann am 1.07. gab es eine Demonstration, an der sich zwar, sage ich jetzt mal, nur 44 Leute beteiligt haben an der Demonstration der Rechten, wo man denkt, das ist verhältnismäßig klein. Aber man sieht halt hier, dass es natürlich immer wieder Aktionen gab. Und man muss auch gleichzeitig sehen, dass es an dem gleichen Tag auch in Gera dieses Rock für Deutschland gegeben hat, wo ungefähr 800 Personen teilgenommen haben. Das waren also zeitgleich, sicherlich haben die braunen Kameraden, sage ich jetzt mal, da eher Interesse gehabt, in der Sonne rumzusitzen und Bier zu saufen, als in Erfurt zur Demo zu gehen. Aber nichtsdestotrotz sieht man natürlich hier, dass gerade in Erfurt, wo natürlich auch der Landesvorsitzende zu Hause ist, zumindest außerparlamentarisch sehr viel passiert und Die Rechte immer wieder versucht, durch Kundgebungen, durch Infostände oder auch durch kleinere Demonstrationen und Mahnwachen auf sich aufmerksam zu machen. Die dritte Sache, die noch in Erfurt auch bundesweit sehr, ich sage jetzt mal, publik geworden ist, ist diese Aktionsgruppe Bürger für Erfurt. Die arbeiten wiederum sehr eng mit 1% zusammen. Hier ist ein Simon Kaupert in Erfurt ein sehr enger Ansprechpartner. Auch eine Person, die sich früher in JN-Kreisen rumgedrückt hat. Im Moment ist er halt, wie gesagt, für 1% so ein bisschen der Beauftragte für den Raum Erfurt und macht halt in Zusammenarbeit mit der Gruppe Bürger für Erfurt vor allem gegen diesen Moscheebaustimmung. Haben Flyer-Aktionen gemacht, auch schon mal vom Stadtrat mit knapp 100 Personen eine Kundgebung gegen den Moscheenbau gemacht. An der hat sich übrigens auch die AfD wieder beteiligt, wo wir da also auch so ein bisschen die Schnittmengen immer wieder sehen. Da waren also auch führende AfD-Vertreter mit beteiligt an der Kundgebung. Und dann, wo das, was vielleicht am meisten Medienwirksamkeit gebracht hatte, dass auf diesem Gelände des Moscheebaus, wo das halt geplant ist, wurden halt dann Holzkreuze aufgestellt, ne? Das sind also so jetzt mal die 3 Schwerpunktgruppen, sag ich mal, wo rechte Netzwerke und Strukturen in Erfurt aktiv sind. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch noch Reste der NPD, die sicherlich immer noch Aktionen machen. Wir haben gerade im Erfurter Fußballumfeld mit diesem Jungsturm Erfurt und diesem Hooligan-Milieu, was sich um diese Kategorie Erfurt-Kef sammelt, gibt es also auch da nach wie vor rechte Gruppen, was dann immer wieder auch einen antisemitischen und rassistischen Fangesängen, gerade jetzt auch bei Spielen gegen Jena, immer wieder dann gerufen wird, also antisemitische Sprüche, wo man also wirklich sieht, das ist natürlich auch eine vernetzte Szene, die auch immer wieder Leute zurückgreifen, auf Personen zurückgreifen kann.
Es gibt in Erfurt ein breites rechtes bis rechtsextremes Spektrum. Eine außergewöhnliche Rolle, wie Thorsten Kamit gerade sagte, nimmt die Neonazi-Partei Die Rechte in Erfurt ein, die zusammen mit anderen Gruppen vor allem außerparlamentarisch sehr aktiv ist. Organisieren können die Neonazis sich vor allem in dem Erfurter Stadtteil Herrenberg. Im Plattenbauviertel fällt nicht nur die graue Tristesse der Wohngegend auf, sondern auch die an vielen Ecken angebrachte Neonazi-Propaganda. Verwunderlich ist dies nicht, besonders in der Gegend um die Tungerstraße und Stielerstraße. Dort haben sich in den vergangenen Jahren gleich 2 Nazi-Lokalitäten herausgebildet. Die Lokale können ohne große Probleme von der Neonazi-Szene genutzt und betrieben werden. Das eine Lokal in der Tungerstraße, welches mit ihrem schwarz-weiß-roten Anstrich auffällt, ist die Kammwegklause. Ein Ort, in dem Neonazis Sauf- und Konzertabende veranstalten können. Außerdem wurden die Räumlichkeiten der Kammwegklause in der Vergangenheit von der NPD des Öfteren genutzt. Nur 500 Meter weiter in der Stielerstraße ist der Verein Volksgemeinschaft e.V. Ein Ort, der von der Neonazi-Partei Die Rechte sehr aktiv genutzt wird, um Parteiveranstaltungen abzuhalten. Diese strukturellen Punkte im Stadtteil Herrenberg geben der extremen Rechten gerade in Erfurt, aber auch über Thüringen hinaus, Orte, in denen sich Neonazis sammeln und organisieren können, und das ohne große Probleme. zwei Freiräume, die ein großes Problem in Erfurt darstellen. Einem der Vorsitzenden des Volksgemeinschaft e.V.s wird jetzt auch vorgeworfen, das AJZ letzte Woche angegriffen zu haben. Dieses Nazi-Problem in Erfurt wird in der Öffentlichkeit eher ignoriert als wahrgenommen. Es wird runtergespielt und nicht in eine politische Dimension gebracht.
Es gab ja die Pressemitteilung von der Martina Renner und von mir, also von zwei linken Abgeordneten, Bundestag, Frau Renner und dann ich für die Kommune, wo wir eben das im Prinzip ja auch nochmal so gesagt haben, dass es leider oft so ist, dass eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen wird oft auf Alkohol oder auf eine Jugendfehde geschoben. So war es auch hier wieder in dem Polizeibericht. Und leider wird es halt kaum in eine politische Dimension gebracht. Ich meine, ein offenes Jugendzentrum, was für antifaschistische, antirassistische Arbeit in Erfurt da ist, wenn das ist ja jetzt mittlerweile schon mehrfach von Neonazis, auch schon teilweise mehrfach von immer wieder den gleichen Personen überfallen worden. Die Person, die jetzt mit einem Übergriff gewesen ist, da wird ja auch ein Überfall schon zur Himmelfahrt vorgeworfen, also Himmelfahrt im vorigen Jahr, wo es auch schon mal einen Übergriff aufs AJZ gegeben hat. Das sind ja immer wieder Angriffe, die es da gegeben hat, schon, also schon mehrfach. Und leider passiert scheinbar diesen Personen verhältnismäßig wenig, dass sie also immer wieder da irgendwo den Mut finden können oder auch den Aktivismus finden können, solche Einrichtungen anzugreifen. Und dann wird es leider halt auch von der Stadt immer so als Schlägerei zwischen alkoholisierten Jugendlichen hingestellt. Also gerade zum Beispiel auch mit diesem Volksgemeinschaft habe ich halt auch schon mal eine Anfrage gemacht. Da wurde halt dann so gesagt, ja, im Umfeld finden keine Straftaten statt und die Stadt kann sich dazu jetzt nicht äußern. Sehr oft bekommt man als kommunaler Vertreter im Stadtrat dann auch immer die Sache, das ist übertragener Wirkungskreis. Also gerade Straftaten geht uns nichts an, das ist Landesaufgabe, fällt damit in Polizeihoheit und die Stadtverwaltung muss uns dazu keine Auskunft geben. Also man hüllt sich da erst ein bisschen ins Schweigen und jetzt so eine richtige Offensive, dass die Stadt, allen voran, sage ich mal, die Vertreter der Stadtverwaltung wie Bürgermeister oder so, da jetzt mal sagen, okay, wir versuchen jetzt dieses Nazi-Zentrum einfach mal zu schließen und dazu eine Aktivität zu unternehmen, wird halt eher nicht, sondern man sagt halt, okay, die treffen sich da auf dem Herrenberg, das stört uns in der Innenstadt nicht und solange die nicht reinkommen in der Stadt, solange lassen wir es da draußen machen. Das ist zumindest so mein Eindruck, den man hat und den sicherlich auch andere Aktivisten haben.
Diese Ignoranzpolitik der Stadt in Erfurt gegenüber den Räumlichkeiten im Stadtteil Herrenberg kann zu keiner Lösung des Neonazi-Problems führen. Es mag sein, dass man den letzten verrückten Montags-Demogänger ignorieren kann, um ihn noch die letzte Öffentlichkeit zu nehmen. Aber das funktioniert nicht bei gewaltbereiten Neonazi-Strukturen, denen in diesen Räumlichkeiten die Freiheit gegeben wird, sich zu organisieren, um ihre kranke, menschenfeindliche Ideologie weiter zu verbreiten.
2017, dieses Jahr, ist für Deutschland ein besonderes Jahr. Überall wird in verschiedenen deutschen Städten das 500. Jubiläum der deutschen Reformation feierlich begangen. Im Jahr 1517 soll Luther an der Schlosskirche zu Wittenberg seine 95 Thesen an die Wand genagelt haben. Vor 500 Jahren war dies eines jener Ereignisse, die die Reformation in Deutschland einleiteten. 500 Jahre Reformation, das ist Anlass dafür, dass unter der Schirmherrschaft der Bundesregierung ein fulminantes Event stattfindet, das Tourismus und Kulturbetrieb befeuert. Insbesondere im mitteldeutschen Raum ist die Luther-Eventmaschine am Brummen. Nun hat es sich herumgesprochen, dass es auch eine Kritik an Martin Luther gibt. Er gilt als früher Vertreter des modernen Antisemitismus, er hat sich in seinen Schriften auch ausgesprochen frauenfeindlich hervorgetan. Solche Kritik hat sich auch bis zu den Organisatoren und Sprechern diverser evangelischer Kirchentage herumgesprochen. Es wird dann gesagt, solche Kritik sei durchaus berechtigt, man müsse sie ernst nehmen. Luther sei aber ein Kind seiner Zeit gewesen, Luther sei nicht auf seinen Antisemitismus und seine Frauenfeindlichkeit zu reduzieren. Luther habe jenseits solcher Textpassagen doch Impulse für Aufklärung, Freiheit und Mündigkeit gegeben und sei in diesem Sinne zu würdigen. Genau diese Thesen sollen in dieser Ausgabe der Antifa News einmal überprüft werden. Mux Möhler aus Berlin, Texteschreiber und politischer Aktivist, hat sich näher mit der Theologie und den philosophischen Texten Martin Luthers auseinandergesetzt. Er vertritt die These, Martin Luther ist Teil der deutschen Misere. Das heißt, Martin Luther hat ideologisch geholfen, eine obrigkeitsstaatliche Variante des Kapitalismus in deutschen Gefilden durchzusetzen.
Zuerst gibt es recht konkret, und das ist eigentlich auch allgemein erforscht worden, eine recht rigide Arbeitsmoral. Also die Freiheit der Seele wird sozusagen behauptet über den Glauben, aber der äußere Körper bleibt nach Luther weiter der Sünde verfallen und er muss dann in gewisser Weise diszipliniert werden, also von der Sünde bereinigt. Und da empfiehlt Luther Arbeit sozusagen als Disziplinierung des Körpers und als Form, ihn ja wieder auf den richtigen gläubigen Weg zu bringen. Ich hatte allerdings einmal untersucht, wie man noch in der abstraktesten Struktur sozusagen des lutherischen Gottesbegriffes diese Umbruchsphase zum Kapitalismus hin nachvollziehen kann. Es war ja so, dass diese Phase, die Marx als sogenannte ursprüngliche Akkumulation bezeichnet, eine sehr brutale Auflösung der feudalen Ständeordnung ist. Und das wurde allgemeinhin in Luthers Zeit durchaus als katastrophaler Prozess gefasst und von Luther sogar als Apokalypse, also eine Art teuflische Unordnung, gegen die wieder die göttliche Ordnung hergestellt werden muss. Und theologisch fasst Luther das als sogenannten Entzug des Absoluten. Also für ihn ist Gott als der Inbegriff des Allgemeinen oder sagen wir die Gesellschaft strukturierenden Prinzips abwesend und er bleibt dem Denken unergründlich. Theologisch nennt man das den Deus absconditus, den abwesenden und eben unerkennbaren Gott. Und das heißt, bei Luther wird dem Denken die Fähigkeit abgesprochen, Gott zu erkennen, was in gewisser Weise einen recht oder eigentlich eher absolut irrationalen Gottesbegriff aufbaut. Und dann ist es bei Luther allerdings gleichzeitig so, dass von dem Glauben sozusagen der absolute Gehorsam gegen diesen unerkennbaren Gott gefordert wird und der blinde Glaube dann in gewisser Weise der Vernunft ihre Zwecke und Ziele diktiert. Und es ist meiner Meinung nach genau dieses protestantische Gott- und Weltverhältnis, was dem Weltverhältnis in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft entspricht. Nämlich, dass es dort eine instrumentelle Zweckrationalität gibt, das ist übrigens auch ein Begriff von Max Weber, die im Grunde aber irrational ist, weil sie nämlich die Gesellschaftsstruktur selber, also das, was die Gesellschaft zusammenhält, nicht erkennen kann und unfähig ist, eigene, eben vernünftig bestimmte Zwecke zu setzen, sondern eigentlich nur der Optimierung der Mittel dient für eben den ihr fremden Zweck der Profitmaximierung. Und diese Analogie sozusagen in der Gottesstruktur bei Luther und im Weltverhältnis in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft ist, glaube ich, das, was den Protestantismus zu einer so ausgezeichneten Ideologie der bürgerlichen Gesellschaft macht.
Mit der Durchsetzung des Kapitalismus geht nach dem ungarischen Marxisten Georg Lukács auch das umfassende Gefühl einer transzendentalen Obdachlosigkeit einher. Das heißt, der Einzelne gerät unter die Räder von Prozessen, die kaum noch durchschaubar sind. Es wird fragwürdig, durch welche Bänder die Gesellschaft überhaupt noch zusammengehalten wird. Die entscheidenden gesellschaftlichen Prozesse vollziehen sich hinter dem Rücken der Insassen dieser Gesellschaft. Diese Irrationalität taucht nach Mux Möhler zur gleichen Zeit auf der ideologischen Ebene auf, indem Martin Luther die Vorstellung eines unerkennbaren, unergründlichen Gottes theologisch begründet. Nun gilt aber die Luthersche Reformation immer auch als ein Prozess, in dem gegen die Obrigkeit aufbegehrt wurde. Gerade auch auf der theologischen Ebene habe Luther gegen vorgefertigte Urteile und gegen unhinterfragbare Autoritäten angeschrieben. Mux Möhler weist jedoch darauf hin,
dass er zwar aufbegehrte gegen die kirchlich-katholische Obrigkeit, die insbesondere von ihm ja auch gefasst wurde als eine fremde, nämlich eigentlich in Italien in Rom sitzende päpstliche Obrigkeit, also so etwas wie sozusagen eine koloniale Fremdbestimmung der deutschen Lande. Und dann gibt es bei Luther in der Reformation sozusagen diesen Umschlag, dass er es zwar einerseits schafft, dass der Glaube sozusagen dem Laien in die Obhut gegeben wird, also dass jeder Laie in gewisser Weise eigentlich auch Priester sein kann und einen unmittelbaren Bezug zu Gott herstellt über den Glauben und dadurch entfällt in gewisser Weise die Notwendigkeit der kirchlichen Vermittlung, also das, was die katholische Kirche für sich in Anspruch genommen hat. Gleichzeitig schlägt es aber um bei Luther in eine Staatskirche, nämlich, wie Marx formulierte, zu den Laienpäpsten, nämlich den Fürsten. Weil sozusagen jeder Laie auch Priester sein kann, fällt es sich dann bei Luther so, dass er die Obhut der Kirche den Fürsten übergibt, also die dann auf einmal die Einsetzung der Priester und der Pfarrer überwachen. Und so tauscht sich in der Reformation eigentlich nur eine Obrigkeit gegen eine andere aus, nämlich die katholische Obrigkeit gegen die unmittelbar staatliche Obrigkeit der Landesfürsten. Das ist, denke ich, dieser Prozess der Reformation. Und dann kommt fatalerweise noch hinzu, beispielsweise auch gegen gegenüber Calvin, also der calvinischen Reformation, die viel, viel mehr republikanische Tugenden und Widerstandsrechte gegen den Staat fordert, dass in der lutherschen Fassung der Reformation der Staat seine einzige Grenze, also die einzige Grenze seiner Autorität, eigentlich nur an der Kirche findet. Und die Kirche ist aber bei Luther in gewisser Weise eigentlich nur die Seele. Also es gibt diese zwei Reiche Lehre Luthers, das Reich der Freiheit und das Reich der Unfreiheit und der Notwendigkeit. Und das Reich der Freiheit beschränkt sich eben auf die Seele, also den inneren Glauben. Darin wird der Christenmensch frei nach Luther. Das Reich des Körpers aber, also der Materialität, bleibt weiterhin der Sünde verfallen und der Unfreiheit. Und dieses Reich obliegt dann eben der Herrschaft des Staates, der durch sein Schwert, wie Luther es nennt, also durch seine organisierte Gewalt, die Unordnung dieser sündigen Welt sozusagen in Zaum halten soll und da ein bisschen Restordnung schaffen soll. Und so kommt es eben, dass diese Ablösung von der einen Obrigkeit, der katholischen Kirche, eben zu einer fast Sakralisierung einer anderen Obrigkeit, nämlich der staatlichen, führt. Und die dann eigentlich auch keinerlei Einschränkungen mehr erfährt, denn ein innerer Widerstand gegen die Staatlichkeit ist immer auch ein unwirksamer Widerstand. Also dieses typisch Deutsche, die Gedanken sind frei, aber der Rest liegt in Ketten.
Luther hat die Pfaffen in Laien verwandelt, weil er die Laien in Pfaffen verwandelt hat. Er hat den Menschen von der äußeren Religiosität befreit, weil er die Religiosität zum inneren Menschen gemacht hat. Er hat den Leib von der Kette emanzipiert, weil er das Herz in Ketten gelegt hat.
Was ihr hier hörtet, war ein Zitat von Karl Marx. Vorgetragen in einer Inszenierung des Luther-Kantatenprojekts an der Oper zu Halle. Dass Luther, gelinde gesagt, ein widersprüchliches Verhältnis zu Freiheit und Knechtschaft eingenommen hat, wird auch in seiner Stellung zu den Bauern deutlich. Die europäischen Bauernaufstände fielen in den Zeitraum der Reformation. In diesen Aufständen wollten sich nicht nur die Bauern von der Gängelung durch die Obrigkeit befreien, es nahmen auch Handwerker und Teile des städtischen Bürgertums an diesen Aufständen teil. Die Bauernkriege gelten auch als Teil eines frühbürgerlichen Emanzipationsprozesses. Hat Luther gerade hier nicht auch Impulse für eine Befreiungsbewegung gegeben?
Also einerseits muss man sagen, die Bauernkriege haben schon früher als dieser große deutsche Bauernkrieg, der 1525 war, angefangen. Also es ist eine ganze Reihe von kleineren Aufständen gewesen, die auch schon vor der lutherischen Reformation einsetzten. Man kann also nicht sagen, dass die erst durch die lutherische Reformation ausgelöst worden. Und jetzt ist das Verhältnis, dass die freiheitlichen Momente, die es durchaus in der lutherischen Reformation gibt, die wurden von den Bauern aufgegriffen und auch erkannt und wurden aber sozusagen radikalisiert und über das hinausgetrieben, was Luther damit eigentlich meinte. Und dann gibt es diesen berühmten Aufsatz von ihm, wieder die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern. Und da weist er sozusagen die Bauern in die Schranken und sagt, sie hätten seine Reformation ganz falsch verstanden, insbesondere seine Freiheitsbotschaft. Und das wäre gar nicht so gemeint gewesen. Das wird relativ deutlich. Es gibt diese 12 Artikel der Bauern und da fordern sie beispielsweise auch, dass damals nur von den Fürsten bewirtschaftete Wälder von allen gemeinschaftlich bewirtschaftet werden können. Also man das Holz benutzen kann, man da auch jagen kann. Und gleichzeitig fordern sie die Abschaffung der Frondienste etc. Das heißt, sie fordern ganz weltliche Freiheiten und eigentlich schon fast so frühkommunistische Forderungen wie eine gemeinschaftliche Nutzung von Land und Gütergleichheit. Und daraufhin reagiert Luther und schreibt dann, nein, also die Taufe macht nicht den Leib und Gut frei, sondern nur die Seele. Und das Evangelium fordert auch keine Gütergemeinschaft. Zumindest nicht von fremden Gütern, sondern wer freiwillig seine Güter zusammentun kann, der kann das machen. Aber aus dem Evangelium lässt sich nicht ableiten, dass man fremde Güter einfordern könnte. Und das würden die Bauern eben machen. Und das wäre dann antichristlich beziehungsweise gegen seine Form der Reformation. Zudem, das ist dann noch das andere Problem, stehen sie gegen ihre fürstliche Obrigkeit auf. Und das ist für Luther in gewisser Weise Hochverrat. Aber was man daran ganz gut sieht, ist, dass sozusagen die lutherische Reformation gewisse Freiheitsmomente freigesetzt hat, die in dem sozialen Prozess dieser Umbruchsphase von gewissen Fraktionen, also der bäuerlich-proletarischen, die auch Verbindungen zum städtischen Bürgertum hatte, aufgegriffen wurden und die dann aber von Luthers Bündnis mit den fürstlichen Gewalten zurückgeschlagen wurde und sich dann historisch, muss man sagen, eigentlich nur die autoritäre Variante der Reformation durchgesetzt hat, die diese Freiheitselemente eben unterbindet.
Nicht nur auf der ideologischen Ebene, sondern auch auf der ökonomischen Ebene ist die Reformation der fürstlichen Obrigkeit zugute gekommen. Die mit der Reformation verbundene Verstaatlichung der Kirche implizierte auch, dass große Teile der Kirchengüter an die Fürsten überschrieben wurden. Im aufkommenden Kapitalismus konnten die Interessensverbände der Fürstentümer so zu mächtigen kapitalistischen Akteuren werden. Im Gegensatz etwa zu England, wo das Bürgertum der vorrangige Träger des Kapitalismus wurde, setzte sich so in Deutschland ein obrigkeitsstaatliches Modell des Kapitalismus durch.
Das würde ich auch sagen, dass, wenn man sich den weiteren Verlauf der deutschen Geschichte anguckt, diese autoritäre Form des würde ich sagen, Staatskapitalismus, dann ja auch katastrophale Folgen hat im 19. Jahrhundert. Also 1848 scheitert dann die bürgerliche Revolution und gleichzeitig setzt sich aber der Kapitalismus in Deutschland als später und als nachholender durch. Also Deutschland muss sozusagen aufholen gegenüber England und Frankreich und das vollzieht sich dann eben unter dem bismarckischen Staat und in den Einigungskriegen unter der Führung Preußens. Also man braucht auch erstmal einen Nationalstaat, um den Kapitalismus dann ohne diese ganzen Zollschranken entwickeln zu können. Und dafür war dann eben der lutherische Protestantismus wie geschaffen. Also einerseits eine absolute Obrigkeitshörigkeit, die Preußen braucht, um seine Kriege zu führen. Und andererseits eben eine bedingungslose Arbeitsmoral, die besonders geeignet dafür ist, eine nachholende Industrialisierung zu gewährleisten. Und ich denke, man könnte sogar diesen Strang noch so weit ziehen, eben bis in die heutige Zeit, also diese Verbindung von Preußentum und Luthertum. Wenn man sich beispielsweise anschaut, die Kombination der jetzt geltenden Hartz-IV-Gesetze mit den neuerlich durchgesetzten Polizei- und Internetgesetzen, dann hat man eigentlich genau wieder das, also Arbeitszwang staatlich organisiert und einen polizeilichen Obrigkeitsstaat, der äußerst autoritär beschaffen ist und in dem freiheitlich-demokratische Grundrechte immer mehr zurückgeschraubt werden.
Obrigkeitshörigkeit und rigide Arbeitsmoral, Lustfeindlichkeit und die Zurückstellung körperlicher Bedürfnisse, diese schlechten Traditionen sind auch von Martin Luther mitbegründet worden. Es liegt nicht fern zu vermuten, dass der Antisemitismus und die Frauenfeindlichkeit Luthers genau aus diesen Ideologien mit entspringen. Dass also Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit keineswegs zufällige Verirrungen Luthers darstellen. Wer die harte Arbeit bejaht und das sinnliche Bedürfnis verneint, der muss alle sinnlichen Eigenschaften auf die Frauen projizieren und an ihnen beherrschen. Wer auf ehrliche körperliche Arbeit schwört und dem Staat dafür dankt, der muss die unehrliche, mühelose Arbeit bei den Juden suchen, denen unterstellt wird, eine nichtstaatliche Herrschaft zu etablieren. Nun stellt sich aber noch einmal die Frage: Hat Luther nicht doch auch Fortschrittliches geleistet? Muss die Reformation nicht doch auch als Teil eines, wenn auch widersprüchlichen, Aufklärungsprozesses gesehen werden?
Wenn man sich die Gesamtlage in Europa anschaut, also was zu dieser Zeit der Renaissance gerade geschieht, dann muss man tatsächlich sagen, dass die Reformation, insbesondere die lutherische, eigentlich nicht wirklich aufklärerisch ist. Also es gibt zur gleichen Zeit mit Luther beispielsweise Erasmus von Rotterdam, der ein Buch schreibt, in dem er die Willensfreiheit des Menschen proklamiert, trotz göttlicher Vorsehung. Und Luther reagiert darauf, indem er ein explizites Gegenbuch schreibt, nämlich von der Unfreiheit des Willens. Und was man diesem Buch sozusagen in jeder Zeile anmerkt, ist, dass Luther die implizite Konsequenz von der These von Erasmus durchschaut, nämlich, dass es eigentlich keinen Gott gibt. Und dagegen wendet er sich vehement. Das heißt, schon in ihrer eigenen Zeit war die lutherische Reformation zum Teil explizit gegen aufklärerische Strömungen konzipiert, die eine viel radikalere Säkularisierung vertreten haben. Und letztlich muss man sich, glaube ich, auch nochmal vor Augen führen, dass die Reformation in ihrer lutherischen Fassung von der Struktur her einen wirklich reaktionären Charakter hatte, ganz einfach aus dem Grund, dass ihr Gestus rückwärtsgewandt ist. Also Luther ging es ja darum, den eigentlichen, den ursprünglichen christlichen Glauben wiederherzustellen, der sozusagen von den historisch aufgehäuften Instanzen der katholischen Kirche verschüttet worden ist. Also eigentlich geht es um eine Rückwärtsgewandtheit und eine Wiederherstellung des Ursprungs, was natürlich in dem Sinne nicht funktionieren kann, weil es diesen Ursprung nicht gibt und sozusagen diese Wiederherstellung des Ursprungs dann eigentlich wie ein Katalysator für die neuen Verhältnisse, nämlich diese kapitalistischen, wirkt. Aber der Grundgestus der Reformation ist eigentlich die Autorität des Glaubens wiederherzustellen, die man eigentlich verloren glaubt. Und das ist, glaube ich, in gewisser Weise eine Gegenbewegung zur Aufklärung und Säkularisierung. Und das schon in dieser Zeit. Also schon gleichzeitig mit Luther gibt es eben viel freiheitlichere, viel demokratisch-republikanischere Bestrebungen.
Luther hat die Knechtschaft aus Devotion besiegt, weil er die Knechtschaft aus Überzeugung an ihre Stelle gesetzt hat. Er hat den Glauben an die Autorität gebrochen, weil er die Autorität des Glaubens restauriert hat.
Von wem ist das denn?
Karl Marx, Philosoph und Ökonom.
Mit ganz und gar unprotestantischen Grüßen verabschieden wir uns aus den Antifa-News. Die hört ihr an jedem Donnerstag bei Radio Korax in Halle, beim Pi-Radio in Berlin und bei Frapo in Potsdam. Und in diesem Sinne, bis nächsten Donnerstag, kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat.